Ich möchte euch grüßen an diesem Morgen. Bitte euch mit mir die Bibel aufzuschlagen im herrlichen Evangelium, Markus Evangelium, Kapitel 9, wenn ihr die Bibel mit mir aufschlagt. Ich freue mich, heute wieder die Gelegenheit dazu haben und nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die Freimütigkeit heute zu haben, weiter im Markus Evangelium zu predigen. Letztes Mal hatte ich keine Freimütigkeit. Und wir hatten eine Taufe und da hatte ich ein Anliegen, an den Täuflinge ein Wort auszurichten. Aber heute freue ich mich weiter, nach längerem Zeitraum doch jetzt weiter Markus-Evangelium machen zu können und zu dürfen. Und in der Folge sind wir jetzt bei Kapitel 9, Vers 33 bis 50 ist der große Abschnitt, der jetzt kommt. Und obwohl wir heute einen besonderen Gottesdienst haben und wir an die Himmelfahrt Jesu denken, dass er zu Rechten des Vaters sich gesetzt hat, der Vater hat ihn geholt, so habe ich trotzdem Freimütigkeit, über diesen Text zu predigen und ich hoffe, euch aufzuzeigen, was er eben mit dem Feiertag oder beziehungsweise mit dem zu tun hat, was wir heute gedenken. Und als ich ihn las und es vorbereitete, dachte ich doch, wir werden heute diesen Text uns erarbeiten, wir werden uns diesen Text anschauen und verstehen, was es eben mit der Himmelfahrt Jesu zu tun hat. So weit entfernt ist es nicht und ich bin sehr dankbar, vielleicht auch der Grund, warum der Herr mir es nicht erlaubt hat zu predigen, damit es heute passt. So bin ich Jesus sehr, sehr dankbar, dass es gelingt, dass es wirklich gelingt. Wir wollen beten. Ich würde gern beten und bitte euch, die Haltung der Demut auszudrücken. Wir stehen vor unserem Herrn Jesus Christus und bitten dich, Herr, um deine Gnade. Wir bitten dich um dein Reden. Wir bitten dich um deine Offenbarung deiner selbst in und durch das Wort in unseren Herzen. Herr, mögest du das Wort segnen. Herr, mögest du es reichlich segnen, dass es Kraft ist, dass es Leben ist, dass es einen Unterschied macht, Jesus. Dass wir nicht nur eine Form der Gottseligkeit haben und durch unser Leben all das verleugnen, weil es in unserem Leben keine Relevanz hat, sondern dass das, was wir hören, dass das, was wir glauben, dass es in uns eine Kraft freisetzt, es uns zu Kraft wird, heute und für die Woche, für unser Leben, magst du, Herr, dieses Wort und das Reden und das Lehren und die Auslegung segnen. Ich will dich darum bitten, Herr, aus Gnade, dass du das aus Gnade tust, nicht aus Werk, nicht aus Verdienst, sondern allein aus Gnade. Und auf diese Gnade hoffe ich, mit dieser Gnade rechne ich und diese Gnade liebe ich. Und somit liebe ich dich, Jesus Christus, und danke dir, Herr, dass du uns erhört hast. Ich preise dich dafür. Amen. Ich möchte gern diesen Text lesen und dann euch hineinnehmen. Lasst uns das lesen, Markus 9, Vers 30 bis 50 will ich bewusst am Stück lesen. Wir werden nicht alle Verse heute miteinander anschauen, aber wir werden uns dahin bewegen. Ich lese ab Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragt er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12, und er spricht zu ihnen. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen. Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sagt zu ihm, Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihn nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch ein Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn er einen Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand die Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir zu Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Höhle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf ihn weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Ich habe bewusst diese Verse am Stück gelesen, denn sie gehören zusammen. Und in diesen Versen sind einige Themen. Und beim ersten Durchlesen war meine erste Frage, wie hängt das Ganze zusammen? Warum stellt Markus diese Ereignisse und die Reden so hintereinander? Warum trennt er es sogar und schiebt es dazwischen? Es gibt einen Einschub, Vers 38 und 41 ist in gewisser Weise Einschub. Und warum? Was ist die Botschaft? Um was geht's? Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, bevor wir Vers für Vers durch diesen Abschnitt uns durcharbeiten, möchte ich euch ein bisschen in die ganze Thematik mit hineinnehmen. Ich glaube, ich sage nichts Falsches und nicht zu viel, wenn ich meine, dass die Menschheit, die ganze Menschheit in jeder Schicht und jeder Kultur und jeder Rasse ständig und vor allem nach Macht ausstreckt. Es geht um Ansehen, es geht um Selbstverherrlichung, es geht um Selbstverwirklichung. Das ist das Ziel jeder Kultur, jeder Rasse, jedes Menschen. Wir können es auf den Punkt bringen. Es geht immer darum, wer ist der Erste? Jeder will der Erste sein. Jeder will immer in irgendeiner Weise der Erste sein. Bloß nicht zu kurz kommen. So, das ist das Anliegen, das ist die Menschheit an sich selbst. Das widerspiegelt sich in verschiedenster Formen. In Politik geht es immer, wer ist der Erste, wer hat sagen, wer hat den ersten Vorsitz. Und das, wir kennen das ja, immer kurz vor den Wahlen und danach den Wahlen gehen die Kämpfe los. Wer hat versagt, wer hat nicht versagt, wer hat das Sagen, wer hat nicht das Sagen und die Kämpfe. Wir haben die Europawahl hinter uns, ohne dass ich politisch werden möchte, das mag ich gar nicht. Aber ich will einfach aufzeigen, das Erste, was jetzt macht, Kämpfe, wer wird jetzt der neue Chef? Ja, es geht immer darum, wer ist der Erste? Wer hat das Sagen? Es ist gleich in der Wirtschaft. Wer ist die stärkste Wirtschaftsmacht? Wer hat das Sagen? Wer bestimmt die Welt? Wer kriegt den größeren Kuchen? Wer ist der Erste? Und dann kommt ein Reich und ein König und beansprucht es für sich. Und die anderen sagen, das geht ja gar nicht, dass er der Erste sind. Und dann wird investieren und gemacht, damit man den Platz von diesem Reich ablöst und sagt, wir sind jetzt die erste Wirtschaftsmacht in dieser Welt. Wir bestimmen. Ihr versteht, was ich meine, ja? So, das Prinzip ist durch und durch. Ob jetzt Wirtschaft, Politik, militärisch, wer ist der Erste? Wer hat die größeren Waffen? Wer ist der Stärkste? Wer hat den größeren Einfluss? Wer beherrscht die Welt? Wer ist der Erste? Es geht immer, wer ist der Erste? Wer ist der Erste auf dem Mond? Nur die Tatsache, wer hat als Erstes den Fuß auf den Mond gesetzt? Ja, wir waren als Erste auf dem Mond. Okay, dann muss man den Mars erobern, damit wir wieder die Ersten sind. Ob man was davon hat, in erster Linie vom Mond oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wir waren die Ersten. Oh, die waren die Ersten auf dem Mond. Wir waren aber die Ersten im All. Wir haben den ersten Satelliten in die Luft geschossen. Wir haben die erste Rakete gebaut. Dadurch definiert sich diese Welt. Wer ist der Erste? Darum geht's. Sport. Wer ist der Erste? Ja, man kommt ins Finale, freut man sich, aber wenn man das Finale nicht gewinnt, ist es schlimmer wie alles andere. Man ist nicht der Erste geworden, obwohl man der Zweiterste ist. Der Zweitbeste. Die Enttäuschung riesengroß. Warum? Man wurde nicht der Erste. Obwohl es besser ist als der Dritte. Und die Dritten freuen sich mehr über den Dritten als den Zweiten. Über den zweiten Platz. Ihr versteht, was ich meine. Darf ich so sagen, das ist dieses System dieser Welt, so funktioniert diese Welt. In allen Gesellschaftsschichten, in allen Strukturen, in allen Mechanismen, in allem Denken, so wachsen wir auf. Und jeder, der in dieser Welt aufwächst und ein Teil dieser Welt ist, ist bestimmt von diesem Denken, ob er will oder nicht. Er muss der Erste sein. Das beste Zeugnis kriegen, die beste Note kriegen, den ersten Abschluss kriegen. Er muss immer in allem der Erste sein. Dann hat man es geschafft. Und so wird man erzogen, so wird man auch gelehrt und so lernt man und prägt man. Über Leichen hinweg spielt keine Rolle. Auch wenn die anderen zu kurz kommen, ich muss der Erste sein. Darum geht's. Und gut verpackt, mit einem Etikett sozial vielleicht abgestempelt, aber letztendlich hinter all der Struktur und hinter allen Systemen des Sozialstaates, wie auch immer, geht's immer trotzdem. Wer ist der Erste? Das ist das System. Und ich weiß, dass manche nicht so ein Selbstwertgefühl haben. Vielleicht wollen sie nicht unbedingt so offensichtlich immer der Erste sein. Aber wisst ihr, nur aus einem Grund, weil sie es nicht können. Und die finden sich damit ab. Na gut, dann bin ich halt nicht der Erste. Warum? Die haben halt gemerkt, es gibt halt Leute, die besser sind. Dann sind sie zufrieden. Aber nur aus einem Grund, weil sie nicht Erste sein können. Aber gib ihnen mal die Gelegenheit. Und auf einmal ist der Ehrgeiz geweckt. Selbst dann die Demütigsten und die Selbstverleugnerischen, alles, was der Mensch tut, tut er für sich selbst. Das ist die DNA des gefallenen Menschen. Darf ich andersrum sagen? Der gefallene Mensch und die DNA, das Wesen des gefallenen Menschen, kennt Demut nicht. Es ist nicht angelegt da drin. Kennt nicht. Das, was die DNA des Menschen ausmacht, ist Hochmut, Selbstbereicherung, Selbstverherrlichung. Das ist Wesen von dem gefallenen Menschen. Ein Mensch dieser Welt, er versteht das Prinzip der Demut nicht. Er kennt das Prinzip von Demut nicht. Er begreift nicht das Prinzip der Selbstverleugnung. Es ist ihm sowas von fremd und sowas von verhasst. Und jede Kultur, und in jeder Kultur, wirst du für naiv gehalten und für dumm gehalten, wenn du dich selber erniedrigst. Wie kommt man dazu, selbst zu verzichten? Wie kommt man dazu, sich selbst klein zu machen? Das widerstrebt doch jedem Verständnis. Und das ist nicht anders wie unsere heutige Kultur, die verpackt es anders, auch nicht anders zur Zeit der Apostel Jesu im Judentum. Es ging darum, fromm verpackt immer der Erste zu sein. Der Erste bei den Hochzeitsmahlen zu sitzen, an den ersten Plätzen zu sitzen, als Erster an der Klagemauer zu sein, als Erster an der Straßenkreuzung zu stehen und als Erster, und selbst wenn man sagen wollte, guck mal, ich faste, dann musste jeder sehen, wie stark man fastet. Jeder musste die Demut wahrnehmen. Dabei ging es niemals um Selbstverleugnung, niemals um Selbstdarstellung. Das ist der Mensch. Ich habe mich gefragt, warum? Warum ist es dem Menschen so fremd, der Letzte zu sein? Warum ist es dem Menschen so fremd, demütig zu sein? Warum ist es dem Menschen so fremd, sich selbst zu erniedrigen? Und ich meine, dass es der Hauptgrund dafür ist, weil der Mensch denkt, ich komme zu kurz. Wenn ich mich nicht selber anstrenge, wenn ich nicht mir erst erkämpfe, wenn ich nicht der Erste bin, dann bin ich der Letzte. Und der Letzte kriegt nichts, oder? Und das geht ja gar nicht. Ja, dann verhungere ich. Dann komme ich nicht auf meine Kosten. Dann bekomme ich nicht das, was mir zusteht. Also kämpfe ich dafür, dass ich der Erste bin, damit ich das bekomme, was mir zusteht. Die Angst ist, wenn ich nicht der Erste bin, bekomme ich nicht das, was ich gerne hätte, was ich brauche und vielleicht sogar, was mir zusteht. Ob jetzt finanziell, ob das Ehre, Macht, Ansehen spielt keine Rolle. Aber das ist das Prinzip. Und liebe Geschwister, wie gesagt, ich sage nichts Neues und das ist nicht unsere Kultur, das ist Menschheit. Das ist das System dieser Welt. Das ist das Prinzip dieses Zeitalters. Das ist Welt. Das ist Welt, wie die Bibel es definiert. Und der Grund und die Folge davon ist Spaltungen, Parteiungen, Neidereien, Hass, Verleumdungen und letztendlich der Grund für alle Kriege jeglicher Art, ob auf der persönlichen Ebene wie auf der militärischen Weltbühne. Der Grund für all das Töten und Sterben, vernichtende Menschen ist, weil irgendjemand sagt, ich will der Erste sein, ich will Macht haben. Und wenn du mir im Weg stehst, kommst du weg. Und das ist nicht nur auf der militärischen Ebene, das ist auch auf der persönlichen Ebene. Das ist der Grund, warum überall Kämpfe stattfinden. Und da können wir uns so demütig geben und so fromm uns geben. Und wenn es darum geht, dass auf einmal mein Recht und meine Position, meine Meinung, meine Stellung, mein Kind, mein Haus, mein Auto, mein Geld, wenn auf einmal da was kommt und es streitig macht, dann werden die bravsten Christen zu den größten Weltmenschen. Die können Jesus bekennen, Gott bekennen, aber in dem Moment, wo auf einmal, darf ich so sagen, in dem Moment, wo ihr Kind nicht mal auf Nummer 1 steht, dann war es das. Ohne dass ich jetzt meine Frau zu arg damit hineinnehme. Wenn ich als Lehrer einem Kind nicht die Aufmerksamkeit Nummer 1 schenke, dann war es das. Ihr versteht, was ich meine? So sind wir. Egoisten pur. Und wir sind nicht bereit, freiwillig und bereitwillig, obwohl wir den Anspruch hätten, uns zurückzustellen und sagen, okay, dann werde ich halt der Letzte. Dann ist halt so. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Kein Mensch ist dazu bereit, außer einem. Das Prinzip des Reiches Gottes, das Prinzip des Reiches des zukünftigen Zeitalters, ist so entgegengesetzt dem, was das Reich dieser Welt ausmacht. Es ist so entgegen dem Prinzip des Zeitlaufs dieser Welt, so entgegengesetzt, dass die Jünger, als Jesus diese Prinzipien vorgestellt hatte, nein, als Jesus sogar diese Prinzipien vorgelebt hat, sie haben sie nicht verstanden. Und er musste sie unterweisen, sagen, ich sag euch, was das Prinzip des Reiches Gottes ist. Und die Jünger, die dachten immer noch, sie waren so geprägt von ihrem rabbinischen jüdischen Verständnis, du musst für deine Position kämpfen. Du musst für deinen Standpunkt kämpfen. Du musst für dein Recht einstehen. Du musst der Erste sein. Dann hast du Einfluss, hast du Macht und kannst du bestimmen, prägen, formen, aufbauen, Gutes tun. Die Jünger mussten ein Umdenken. Und Jesus sagt, die Prinzipien des Reiches Gottes sind komplett anders. Und zwar sagt er Folgendes, neues Beispiel. Der Letzte wird der Erste sein. Was? Und der Letzte wird der Erste und der Letzte wird der Erste. Der Letzte, der Erste und der Erste, der Letzte, so rum. Um es nicht so kompliziert zu machen, ihr sagt, es ist komplett andersrum. Es ist auf den Kopf gestellt. Die Prinzipien des Reiches Gottes funktionieren komplett entgegengesetzt dem, wie diese Welt funktioniert. Er sagt, wer sich selbst erhöht, was passiert? Er wird erniedrigt werden. Das geht ja gar nicht. Wer sich selbst erhöht, wird dann bleiben können. Nein, er sagt, im Reich Gottes, wer anfängt, sich selbst zu erhöhen, er wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wisst ihr, was dann passiert im Reich Gottes? Der wird erhöht werden. Das sind komplett andere Voraussetzungen wie in dieser Welt. Oder er sagt, der Größte wird der Kleinste wird der Größte. Ich kann mir vorstellen, als Jesus das den Jüngern lehrte, schwer zu verstehen, diese Kost, rauszubrechen aus diesem Denkmuster, sehr, sehr schwer. Ich nenne auch noch ein Prinzip des Reiches Gottes. Wer dieses Leben zu gewinnen sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird ewiges Leben bekommen, wird das Leben gewinnen. Wer dieses Leben zu gewinnen sucht mit allen Mitteln, es wird ihm zwischen den Fingern davonrennen. Aber wer dieses Leben aufgibt, er bekommt Leben. Und zwar ein Leben, das weit darüber hinausgeht. Das ist so grundsätzlich zu den Prinzipien dieser Welt. Und die Jünger mussten das verstehen. Die Jünger mussten verstehen. Was hat das alles heute und mit unserem Tag, den wir bewusst begehen und bewusst Jesus verherrlichen für seine Himmelfahrt? Der heutige Tag Christi Himmelfahrt, wir feiern das, Und die denken daran und freuen uns darüber, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Anders ausgedrückt, wie Lukas hat uns hineingenommen, er wurde erhöht. Er wurde von Vater erhöht und hingesetzt und ihm die Namen verliehen, über alle Namen. Nun nebenbei, das ist da, für viele ist es heute Vatertag, gell? Und wenige wissen, dass heute Christi Himmelfahrt ist. Für sie ist Vatertag, mit dem Wägelchen durch die Felder ziehen. Und ja, das ist und die, interessant, der Grund, warum man diesen Vatertag auf den heutigen Tag gelegt hat, weil Jesus zum Vater gegangen ist. Das klingt fromm, aber man hat es so geschafft, die heilige Bedeutung verloren gehen zu lassen. Und der ganze Fokus ist Gleichberechtigung, Muttertag, Vatertag, ja, mal dahingestellt. Das ist nicht unser Thema. Der Punkt ist, Jesus ist zum Vater gegangen. Vater hat ihn erhöht. Und wisst ihr, warum der Vater ihn erhöht hat? Weil er sich erniedrigt hat. Weil er, der an Rangstelle Erster, der von seinem Recht und von seiner Stellung der Höchste, der Stärkste, der Mächtigste, der Fähigste, der Beste, der Herrlichste, mir fehlen die Attribute dafür, der hat sich zum Letzten gemacht. Darum hat Gott ihn erhöht. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Schlag mit mir diesen herrlichen Hymnus Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Zwischen Epheserbrief und Kolosserbrief finden wir in diesem Brief, Philipperbrief, und ich lese Vers 9 euch vor. Darum hat Gott ihn erhöht, hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus wurde erhoben und Paulus sagt, darum hat Gott ihn erhoben und ihn über alles gestellt. Und jetzt ist die Frage, warum? Und das lesen wir ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die in Jesus Christus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt. Er hielt nicht an seiner ersten Person, an seiner Göttlichkeit fest, er hielt nicht krampfhaft an seiner Göttlichkeit fest, wie ein Räuber an seiner Beute, das ist der Ausdruck, sondern was hat er getan? Aber er machte sich selbst zu nichts. Obwohl er Gott war, macht er sich selbst zu nichts. Wer macht es freiwillig, bitteschön? Viele sind zu nichts gemacht worden, aber keiner hat das freiwillig getan. Man kann sagen, okay, durch die Umstände des Lebens habe ich meinen letzten Platz akzeptiert. Mein Buchstabe, Nachname ist Z. Ich wurde immer als Letzter gewählt. Als junger Kerle war das echt immer Mannschaften, Sport. Ich habe oft das Gefühl, immer der Letzte zu sein. Irgendwann mal akzeptierst du es halt, kannst halt nicht ändern. Okay, entweder gehst du zugrunde oder schluckst halt. Aber wisst ihr was? Aber das habe ich nicht freiwillig getan. Man hat mich nicht gefragt, Willi, willst du als Erster gewählt werden oder als Letzter? Ja, lieber als Letzter. So, dann stehst du als Letzter da, die manchen sind voll, ja gut, dann kommst du halt zu uns. Ja? Das ist es nicht. Er machte sich freiwillig. Keiner macht sich freiwillig zu nichts. Er hat sich freiwillig zu nichts gemacht. Was hat er noch getan? Er hat freiwillig die Knechtsgestalt angenommen. Er wurde freiwillig ein Diener. Was noch? Indem ein Mensch wurde. Er wurde freiwillig Gott, wurde freiwillig Mensch. Das ist ja schon ein kleiner Abstieg, oder? Sogar niedriger als die Engel, haben wir vorhin gelesen. Das hat er alles freiwillig gemacht. Er erniedrigte sich freiwillig, indem er sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn erhoben. Das Prinzip und der Weg ist, weil Jesus freiwillig und bereitwillig seine erste Position aufgegeben hat, darum hat Gott ihn über alle Positionen gesetzt. Diese Lektion müssen Sie lernen. Diese Lektion müssen wir lernen. Wenn wir würdig erachtet worden sind, an dem Reich Gottes teilzuhaben, wenn ihr glaubt, dass ihr die Bürgerschaft des Reiches Gottes bekommen habt und auf eurem Ausweis steht, Bürger des Himmels, des Reiches Gottes, dann müsst ihr verstehen, nach welchen Bedingungen oder nach welchen Regeln dieses Reich funktioniert. Und in diesem Reich geht es nicht darum, wer ist der Erste. Geht es nicht, wer hat es sagen. Darum geht's nicht. Das ist nicht der Weg, wie Gott dieses Reich baut. Und die Jünger mussten das sehr schnell lernen. Nur nebenbei. Überlegt mal, was würde mit dieser Welt passieren, wenn dieses System nicht mehr funktionieren würde? Überlegt mal, wenn dieses System, das diese Welt bestimmt, Macht, wer ist der Erste? Wenn die Menschen das aufgeben würden, wisst ihr, was nicht mehr geben würde? Der ganze Wettbewerb. Wisst ihr, der ganze Sport würde keinen Sinn mehr machen. Niemand würde Champions League mehr gucken. Niemand würde irgendeine Veranstaltung mehr gucken. Weil die kommen zwei Mannschaften aufs Feld. Hey, okay, ich freiwillig Zweiter. Okay, Fernseher wieder aus. Ihr kommt zu einem Wettkampf. Okay, du bist der Erste, hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme gerne den zweiten Platz ein. Oder den letzten. Wo ist der Reiz? Wo die Spannung? Wo der Kampf? Das könnt ihr euch vorstellen, ein Trainer sagt, Freunde, heute kämpfen wir um den Pokal. Ich bitte euch eins, habt die Gesinnung, werdet gerne Letzter. Was ist das für eine Motivationsrede? Eine Firma. Unser Anliegen ist nicht, die beste Firma der Welt zu werden. Unser Anliegen ist nicht, den größten Gewinn zu erwirtschaften. Würde diese Welt funktionieren? Sie würde nicht funktionieren. Aber wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Das System wird vernichtet werden. Und versteht ihr, warum diese Welt vernichtet wird? Warum das nicht mehr sein wird? Warum diese Welt nicht mehr existieren wird? Wenn Gott das wegnimmt und wenn ein anderes Prinzip herrschen wird, kann diese Welt nicht funktionieren. Denn diese Welt kann nur funktionieren auf dem Prinzip, ich will der Erste sein. Wenn dieses Prinzip nicht herrscht, kann diese Welt nicht überleben. Funktioniert nicht. Darum wird das Reich Christi alle Reiche überdauern, weil das wird ewig herrschen. Und das ist ein grundsätzlich anderes Prinzip. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen hineingenommen. Das ist, was es im Prinzip in diesem ganzen Abschnitt geht. Es ist die Frage, wer ist der Erste, wer ist der Letzte? Und die Jünger wollten gerne die Ersten sein und Jesus lehrt sie etwas anderes. Darf ich euch ganz kurz an unseren Kontext, an den berühmten Zusammenhang erinnern, der für uns nicht unwichtig ist. Wir sind hier im Zusammenhang von der zweiten Leidensankündigung. Darüber sprachen wir in dieser Karwoche und haben uns das Leiden Jesu, wie es uns da aufgezeigt wird, uns intensiver angeschaut. Dreimal hat Jesus die Jünger gelehrt, er wird leiden. Darf ich so sagen? Dreimal hat Jesus ihnen gesagt, er wird sich freiwillig und bereitwillig zum Letzten machen. Er, Gott, wird sich so weit freiwillig erniedrigen, dass er sich töten lassen wird. Und das konnten die Jünger nicht verstehen. Petrus, widerfahre dir bloß nicht. Unmittelbar nach der ersten Leidensankündigung, Kapitel 8, ab Vers 31, Petrus geht auf die Barrikaden und sagt, Jesus, das geht ja gar nicht. Darf ich euch nur vom Gedanken her, liebe Geschwister, schaut mal, Jesus kommt, der Messias. Und die haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Und da sagt dieser Messias, ich bin gekommen, das Reich ist nahe vor der Tür. Und dann sagt er, und ich werde mich hingeben und werde sterben. Ich werde der Letzte werden. Und die sagen, hä? Ja, wie ist das mit dem Reich dann? Das funktioniert doch gar nicht. Jesus, du kannst doch dich nicht als Letzter machen, da können wir doch niemals dein Reich bauen. Da kann doch niemals deine Herrschaft aufgerichtet werden. Wenn du nicht den ersten Platz einnimmst, Jesus, dann können wir doch das Reich Gottes auf der Welt nicht aufrichten. Der Mensch denkt, er kann nur Gottes Willen ausführen, wenn er an der ersten Stelle steht, wenn er Macht, Einfluss und all das hat. Und er versteht nicht, dass genau so Gott nicht handelt, dass genauso, indem der Mensch sich selbst aufgibt und seinen Platz und seine Stellung und seine Macht, er auf einmal zum Reich Gottes kommt oder anders gesagt, auf einmal das Reich Gottes wirksam wird und gebaut wird. Es ist sowas entgegengesetzt unserem Verständnis und im Verständnis der Menschen. Sowas von der natürliche Verstand kann es nicht annehmen. Es ist ihm fremd. Bei der zweiten Leidensankündigung genau das Gleiche. Er sagt, er wird sterben. Und wisst ihr, was ist das Nächste, was die Jünger tun? Die diskutieren, wer ist der Größte. Sie haben so ein verkehrtes Verständnis und Jesus muss sie wieder korrigieren und sagt, Freunde, wisst ihr, warum ich leiden muss? Das ist der Weg. Dann erklärt es noch einmal. Und dann sagt er beim dritten Mal wieder, Kapitel 10, dass er leiden und sterben wird. Und wisst ihr, was darauf folgt? Johannes und Jakobus holen ihre Mutter und sagen, du, wir hätten gerne den ersten Platz. Nach jeder Leidensankündigung kommt eine Unterweisung. Freunde, der Erste muss der Letzte werden. Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung, Dienbereitschaft. Jesus erklärt nicht nur ihnen die Prinzipien des Reiches Gottes. Jesus erklärt, was er da tut. Er sagt, ich muss leiden und sterben, ich muss. Und sie verstehen das nicht. Und Jesus sagt, das ist der Weg, wie das Reich Gottes aufgerichtet wird. Indem man Letzter wird. Würden wir das in den Gemeinden begreifen? Wisst ihr, wie viele Kämpfe und Machtspielchen aufhören würden? Ja, aber wenn ich die Position nicht halte als Ältester, als Diakon, als Mitarbeiter, als Verantwortlicher für einen Bereich, als Chorleiter, als Sonntagsschulleiter, wenn ich, dann läuft es ja alles aus dem Ruder. Da können sie ja machen, was sie wollen. Um der Wahrheit willen muss ich die Stellung halten. Sonst wird es nicht funktionieren. So haben sie von Jesus gedacht. Um der Wahrheit willen muss Jesus, darf Jesus nicht verleugnen und nicht sterben und nicht aufhören zu sein. Und wir gehen so den Weg und verlieren alles. Und begreifen nicht, dass in dem Selbstaufopferung, in dem Dahingeben der eigentliche Sieg errungen wird. Das ist ein komplett anderes Prinzip. Lass uns das anfangen zu entdecken in unseren Versen. In unseren Versen. Vers 30 bis 32. Das ist unser Hintergrund. Da hat Jesus ein Beispiel gegeben. Jesus hat da ein Beispiel der Demut gegeben. Ein Beispiel der Selbstentäußerung, ein Beispiel der Selbstverleugnung. Und diese Selbstverleugnung, liebe Freunde, freiwillig und bereitwillig. Nochmal, viele müssen sich selbst verleugnen, aber nicht freiwillig. Das ist nicht das Prinzip des Reiches. Sie haben keine andere Wahl. Sie kommen da nicht aus ihrer Haut hinaus und sie schlucken es und akzeptieren es. Das ist aber weit entfernt von dem, was Jesus redet. Es ist eine Bereitwilligkeit und Freiwilligkeit. Warum? Weil man verstanden hat, dass darin alles ist und der Sieg und der Segen. Und darum macht man es gerne, weil man weiß, was man bekommt. Und dass es der einzige Weg ist, es zu bekommen. Nicht, okay, dann muss ich halt da durch, sondern ich will da durch, weil ich weiß, das ist der Segen. Und das ist, Jesus gibt ihnen in der Leidensankündigung, Verse 30 bis 32, eben ein Beispiel, diesen Weg zu gehen. Und dann, wir steigen ein, Vers 33. Und sie kommen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragt er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Ich liebe das. So. Und über was habt ihr euch unterhalten? Ganz neugierig, fragt er. Da habe ich so, als ob er es nicht wüsste, gell? Aber er fragt sie. Und was habt ihr unterwegs gesprochen? Zuerst mal. Wir im Markus-Evangelium, und gerade wir haben jetzt über einen längeren Zeitraum das angeschaut, sind immer wieder diese Ortsangaben. Und die sind für uns wichtig. Aus verschiedenen Gründen, weil wir da nicht nur begreifen, was Jesus da getan hat, für wen Jesus das getan hat, sondern weil wir dadurch auch in gewisser Weise immer wieder eine Abgrenzung, eine thematische Abgrenzung der einzelnen Einheiten finden. In Vers 30 lesen wir, dass Jesus und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass jemand das erfuhr und dann lehrte er sie. Das heißt, Jesus ist jetzt auf dem Weg von Galiläa über Judäa nach Jerusalem, um zu sterben. Und auf diesem Weg von Galiläa oben runter nach Judäa, nach Jerusalem, auf diesem Weg geht er und sagt in dreimal, er muss leiden und sterben und erklärt, was da passiert. Und jetzt machen sie einen Zwischenstopp. In ihrer Heimat, in Kapernaum, gehen sie in ein Haus und wollen sich kurz erholen. Und dann geht es ab Kapitel 10 geht's weiter nach Judäa. Also sie kommen, werden immer näher kommen, immer näher kommen, immer näher kommen. Warum ist das wichtig? Vers 33 haben wir eine Ortsangabe und Kapitel 10, Vers 1 haben wir eine Ortsangabe. Das heißt, die Verse danach, dazwischen, die gehören inhaltlich zusammen. Die dürfen wir nicht auseinanderpflücken, wir müssen verstehen, wie gehört das inhaltlich alles zusammen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so arg Bibelstunde, aber das ist wichtig, dass wir den Gedankengang richtig verstehen. Sonst würden wir uns fragen, warum redet da auf einmal der Erste, der Letzte und warum sagt er, wer die Kinder aufnimmt, nimmt mich auf. Warum redet er so? Warum spricht er dann auf, warum schreibt Johannes auf einmal von Johannes, der sagt, wir haben jemanden gewährt, Dämonen auszutreiben? Was hat es damit zu tun? Warum an dieser Stelle? Und warum unterbricht er denn den Gedankengang und dann erzählt er, dass wir unsere Hände abhacken müssen, Augen rausreißen müssen? Was hat das alles damit zu tun? Es hat alles was damit zu tun. Und hier wird uns etwas gezeigt. Das Prinzip des Reiches Gottes, es geht von selbst der Weg der Selbstverleugnung zur Erhöhung. Oder andersrum, Jesus zeigt ihnen das Übel und die Quelle aller Sünde, Hochmut. Das Prinzip dieser Welt, das überwunden werden muss, für das er sterben muss, das ausgerottet werden muss, dass man radikal von etwas trennen muss, von einem Prinzip Hochmut, der DNA, die Menschheit nicht, oder die in der Menschheit ist, und Demut, das sie überhaupt nicht kennen. Also hier haben wir eine Ortsangabe und so kommen wir thematisch neu hinein. Also sie sind unterwegs und sie durchziehen Judäa. Die haben viel Zeit und auf diesem Weg, es begleiten sie viele Menschen, Frauen begleiten sie, die sie verpflegt haben, die Frauen mit Kindern gehen. Es ist sind nicht nur 12 Jünger, die mit Jesus waren. Es ist eine ganze Reisegesellschaft, die dabei waren. Und diese Reisegesellschaft zieht nach Jerusalem und während sie so auf dieser Reise sind, diskutieren sie und haben so eine und andere Debatte. Und ich vermute, nicht nur die Jünger allein. Da sind die Mütter involviert, da sind die Kinder involviert, da sind die anderen involviert. Und es geht darum, wer ist eigentlich der Erste? Wer ist an erster Position? Wer ist der Chef? Wer ist begabt? Wer ist groß? Wer steht an erster Stelle? Das ist Diskussion und die betrifft die ganze Reisegesellschaft. Und Jesus geht voran und nachdem sie eben einen Zwischenstopp machen, fragt er sie. Und das ist gut. Interessant, er geht nicht und sagt, was diskutiert ihr da? Er sagt nicht, oh, ihr Bösen, sondern er sagt, was habt ihr geredet? Nebenbei, das ist ein guter Lehrer. Er fragt. Und durch das Fragen regt er sie an und fordert er sie heraus. Nochmal, nicht, dass Jesus nicht weiß, was sie da geredet haben. Es ist eine Art, wie er immer wieder gelehrt hatte. Er kommt zu den Emmaus-Jüngern und sagt, und, über was redet ihr eigentlich? Und dann sprudelt es aus ihnen alles heraus. Nur im Gegenteil zu hier. Er fragt sie und sagt, über was habt ihr geredet? Los, erzählt's mir mal. Und dann heißt es, Vers 34, sie aber schwiegen. Warum denn? Warum sagen sie, wir haben darüber nachgedacht, wer ist dein würdiger Nachfolger? Wir wissen, du hast ja schon uns zweimal mindestens gesagt, du wirst bald nicht mehr da sein. Ja, wer kann die Nachfolge? Wer ist würdig, deinen Platz einzunehmen? Wer kann diese große Verantwortung tragen? Wer hat die Begabung, wer hat die Fähigkeit, wer hat das Charisma? Wer kann es tun, Jesus? Und wir haben uns Gedanken gemacht, wer wäre würdig, dir nachzufolgen? Wer wäre würdig, dein Nachfolger zu sein? Wir haben darüber diskutiert und andere gesagt, also ich bin für Kephas, ich bin für Johannes. Und die Mütter, nein, für Jakobus. Und die Kinder, aber guck mal, Judas ist doch auch nicht schlecht, der gibt uns immer Trinkgeld. Jeder hatte seine Meinung. Wer wäre würdiger, ein guter Nachfolger Jesu zu sein? Und die haben ihre Fähigkeiten angeschaut, ihr Durchsetzungsvermögen. Und ich kann mir vorstellen, einer hat sich sehr stark herauskristallisiert. Ich vermute sogar, er hat auch selbst so ein bisschen Werbung gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass von ihrer Tradition und ihrer Kultur und ihrer Prägung sie sich sehr stark für wen eingesetzt haben? Für sich selbst. Sie waren überzeugt, sie sind die Guten, die Fähigen. Argumente hatten sie vielleicht ein paar. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes, Jakobus und Petrus eins ums andere Mal die anderen daran erinnert hat, wen Jesus immer mitgenommen hat, wenn es dann wirklich brenzlig wurde. Wenn es wirklich eine besondere Erfahrung war. Wer war auf dem Berg der Verklärung dabei? Wer war bei der Auferstehung der Tochter von Jairus dabei? Wen hat Jesus hingenommen? Petrus, Jakobus, Johannes. Da haben sie gesagt, also doch nicht ohne Grund, oder? Überlegt euch mal. Die anderen so, oh, was bildet ihr euch ein? Und so diskutierten sie und stritten darüber, wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Das ist die Frage. Und an dieser Stelle möchte ich euch schon einen Hinweis geben. Wisst ihr, was die Quelle und der Übel aller Sünde ist? Hochmut. Was die Quelle alles, was sie hervorbringt? Streit. Das ist die Frucht, Streit. Unter den Jüngern, die alle Jesus lieben, die allen nachfolgen, der Gedanke, wer ist der Erste, bringt Streit, bringt Spaltung. Wir werden das im nächsten Kapitel wenn wir dazu kommen, spätestens nach der dritten Leidensankündigung lesen, als Jakobus und Johannes die Mutter voranschicken, ihr kennt die Begebenheit, wisst ihr, was die Jünger, als die Jünger es hörten, da wurden sie zornig, da wurden sie, wie heißt es, da wurden sie unwillig. Ein schöner Ausdruck, sie waren stinksauer. Streit. Die Sünde, Hochmut bringt Streit hervor. Und da geht es nicht darum, um die Ehre Jesu, da geht es nicht um seine Herrlichkeit, es geht nicht um sein Erlösungswerk, es geht nicht um sein Reich, es geht um uns. Es geht um mich, um mein Stolz, um mein Ego, um meine Stellung, um meine Gaben, um meine Fähigkeiten, darum geht es. Also das, und ihnen ist peinlich, sie wollen nicht, dass Jesus, schaut mal, wenn es alles rechtens wäre, dann hätten sie es ihm gesagt. Er fragt sie und sie antworten ihm nicht. Sie schämen sich. Sie schämen sich, dass sie diese Diskussion da geführt haben. Die Frage ist für sie, wer ist der Wichtigste? Wen braucht man am meisten? Wer ist unverzichtbar? Wer darf nicht fehlen? Wenn der fehlt, dann bricht unsere Gemeinde zusammen. Dann geht gar nichts mehr. Entschuldigung. Darf ich ehrlich sagen, in aller Demut, aber da wurde ich gedemütigt, das habe ich mir nicht eingeredet, so habe ich mal gedacht. Als junger Pastor mit Eifrigen in der Gemeinde wurde ich rausgemobbt. Und dann habe ich gesagt, dann werdet ihr sehen, was passiert. Dann bricht diese Gemeinde zusammen. Habe ja alles gemacht. Wisst ihr, was der Herr macht? Der holt halt einen anderen. Und nicht nur einen, viele. Als Geschwister von uns gingen, was haben sie gedacht? Wie könnt ihr dann alles zahlen? Die Gemeinde wird nicht überleben. Der Herr macht. Die Gemeinde existiert nicht um Menschen und nicht durch Menschen und nicht für Menschen. Es ist seine Gemeinde. Das ist ein komplett anderes Verständnis. Hochmut und Stolz ist das Problem hier. Hochmut und Stolz ist das Problem. Ich bin mir sicher, dass wir heute ein bisschen anders darüber diskutieren würden, oder? Ihr trefft euch zum Hauskreis, zum Gebetskreis, ihr macht einen Ausflug nach der Bibelstunde, nach dem Gottesdienst, ihr stellt euch hin und sagt, also, wer ist von uns der Höchste? Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr darüber diskutiert, wer ist der Chef? Wisst ihr was, wir haben es gemacht, aber auf unsere Art und Weise. Genau das machen wir. Wir verpacken das anders. Wir reden darüber anders. Aber letztendlich machen wir nichts anderes als das. Wer ist uns verzichtbar? Wen brauchen wir unbedingt? Und genauso wie in der Politik läuft Werbung in der Gemeinde. Oh, wenn wir den da hineinwählen, wenn wir den berufen, mit Hintergedanken und was weiß ich, als ob. Wer ist der Erste? Nee. Vers 35. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll der Letzte von allen und aller Diener sein. Jetzt sagt Jesus, okay, kommt mal her. Interessant der Ausdruck, und er setzte sich. Wisst ihr warum? Er begann zu lehren. Im jüdischen Kontext, rabbinischen Kontext, die Rabbiner saßen alle beim Lehren. Als ich das heute las, dachte ich, vielleicht würde es meinem Rücken auch gut tun, aber ich würde nicht in Fahrt kommen, wenn ich sitzen würde. So dachte ich, nein, ich will stehen. Aber man lehrte. In Matthäus 23 sagt Jesus, die schriftgelehrten Pharisäer haben sich auf den Stuhl Moses gesetzt. Die haben sich nicht buchstäblich hingesetzt, sondern damit sie lehren, sie legen Mose aus. Für uns wichtig, für 2. Thessalonicher, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes gesetzt hat. Nächsten Mittwoch lade ich euch dazu ein, darüber nachzudenken. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus setzte sich, um was zu tun? Um sie zu lehren. Aber interessanterweise, er hat sich hingesetzt und jeder wusste, alles klar, jetzt will er lehren. Dann ruft er die Jünger beisammen und zwar nicht alle Menschen, er ruft die 12. Warum nur die 12? Sie sollen der Gemeinde sein. Sie sollen die Gemeinde leiten und sie müssen als Erste dieses Prinzip verstehen. Sie müssen begreifen, dass wenn sie die Ersten sein wollen, sie die Letzten werden müssen. Dass wenn sie leiten und herrschen wollen, sie lernen müssen zu dienen. Denn das ist der Weg, den der Christus gegangen ist. Der Erste kam und diente. Und die Jünger haben keinen anderen Weg. Seine Apostel haben keine andere Berufung. Seine Apostel haben kein anderes Werkzeug und Mittel wie er. Wer Jesus nachfolgen will, Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, und darüber nachdenkt, wer ist würdig, mir nachzufolgen, dann müsst ihr eins begreifen. Ihr müsst bereit sein, freiwillig und bereitwillig, den letzten Platz einzunehmen. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, seid ihr nicht würdig, mir nachzufolgen. Könnt ihr meinen Dienst nicht tun, den ich tue? Geht nicht. Das ist die Voraussetzung. Und er, interessanterweise, schaut mal, und er setzte, rief die 12 und er sprach zu ihnen. Also da beginnt er sie zu lehren. Ein Prinzip. Darf ich Folgendes, liebe Geschwister, wenn wir nach den Prinzipien dieser Welt leben, wisst ihr, was die Sünde des Hochmuts machen wird? Die wird uns dazu anstacheln, der Erste zu werden. Und ob wir wollen oder nicht, wir werden verlieren. Wir werden an Stellung, wir werden an unseren Macht, wir werden an Ansehen, wir werden das alles verlieren. Wer permanent dafür kämpft, wird es verlieren. Wer aber es aufgibt, um Namen Jesu willen, der wird gewinnen. Den wird Jesus Christus selbst gewinnen. Andersrum, der Weg zur Erhöhung geht über den Weg der Erniedrigung. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist diesen Weg gegangen. Bevor der Vater ihn zu Rechten Gottes gesetzt hat, hat sich Jesus freiwillig erniedrigt. Und keiner, der ihm nachfolgt, sagt, dass er auf einem anderen Weg zur Erhöhung kommt und mitsitzen zu Rechten Gottes. Wenn wir mit Jesus mitsitzen wollen zu seiner Rechten, wer will das nicht? Ich will's. Der hat keinen anderen Weg, als den Jesus gegangen ist. Das ist Selbstverleugnung. Allein aus dem Grund, ich nenne euch einen Grund, warum? Allein aus dem Grund, dass Selbstverherrlichung und sich selbst an den ersten Platz stellen, das ist Selbstüberzeugung. Man denkt, man hat Anspruch darauf. Ich habe Fähigkeiten, Begabungen, ich habe Bewährung, ich habe Erfahrung, ich habe Alter, was auch immer. Also ich bin würdig. Was sagt das Evangelium? Wie kommen wir in das Reich Gottes hinein? Wie haben wir Anteil daran? Aufgrund unserer Fähigkeiten? Allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Das heißt, wer nicht bereit ist, sich selbst zu verleugnen, Selbstverleugnung bedeutet folgendes: Jesus, eigentlich, in mir ist nichts, was würdig wäre. Ich habe nichts, keine Gerechtigkeit, keine Fähigkeit, keine Begabung. In mir ist alles nur Sünde. Das ist der Weg der Selbsterniedrigung. Ich gebe es zu, ich gestehe es ein. Das ist Evangelium. Das ist. Wisst ihr, warum Menschen sich selbst erhöhen? Weil sie niemanden haben, der sie erhöht. Der Grund, warum der Mensch für seinen Platz kämpft, ist, weil er nicht glaubt, dass jemand anders für ihn kämpfen wird. Weil er denkt, wenn ich nicht für mich einsetze, wird sich niemand für mich einsetzen. Wenn mir niemand Brot gibt, wenn ich nicht mehr das Brot nehme, mir wird niemand Brot geben. Wenn ich mir nicht die Stellung nehme, wird mir niemand die Stellung geben. Wenn ich mir nicht den Platz erarbeite, wird mir niemand diesen Platz geben. Und darum muss er selbst kämpfen. Aber wisst ihr, was das Evangelium sagt? In dem Moment, wo wir aufhören, selbst zu kämpfen, wisst ihr, wer für uns kämpfen wird? Das ist das Evangelium. In dem Moment, wo ich aufhöre, beginnt Gott zu kämpfen. In dem Moment, wo ich aufgebe, beginnt Jesus mir alles zu sein und alles zu geben. Amen. Voll. Ich kann schon fast fertig machen. So wichtig, liebe Geschwister, das ist das Evangelium. Das ist das Grundprinzip des Evangeliums. Ich muss nicht mehr selber für mich, für meine Position, für meine Macht, für meine Kraft, für Stellung, Dienst, was auch immer. Ich muss nicht kämpfen. Es gibt einen, der für mich kämpft. Und darum muss ich das nicht tun. Ich kann sagen, hey, in dem Moment, wo ich mich zum Letzten mache, beginnt der Erste für mich zu kämpfen. In dem Moment, wo ich mich zum Schwächsten mache, zum Letzten mache, beginnt der Stärkste für mich, mich einzusetzen. In dem Moment, wo ich aufhöre, für mich zu kämpfen, wird Gott für mich kämpfen. In dem Moment, als Jesus alles aufgab, wisst ihr, worauf er vertraute? Dass Gott alles für ihn sein wird. Und dass er für ihn Recht schaffen wird, dass er ihn erheben wird, erhöhen wird, zu Rechten Gottes setzen wird und sein Erbe ihm geben wird. Gott wird es ihm geben, er hat es versprochen. Und darum stand er vor den Richtern, er stand vor den Königen, er stand vor den Verächtern und Verleugnern. Und was hat er? Hat er sich gewehrt? Hat Jesus sich verteidigt? Versteht ihr, warum er es nicht getan hat? Warum hat sich Jesus nicht verteidigt? In dem Moment, wo Jesus sich verteidigt hätte, dann hätte er dem Vater die Möglichkeit gegeben, ihn zu verteidigen. Der Weg des Evangeliums ist, wir geben uns auf. Jedes Streben, jede Bemühung, unser Ego zu retten, unser Menschsein, Fleisch zu retten, wir geben es auf. Wir kreuzigen diesen alten Adam. Und das Herrliche, dann beginnt Jesus Christus in und durch uns alles zu sein und zu wirken. Das ist das Evangelium. Was für eine herrliche, herrliche Botschaft. So, lass uns noch in diesem Zusammenhang Verse 38, oder nein, dazu kommen wir nicht, Verse 36 bis 37 lesen. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Warum sagt er das jetzt? Was macht Jesus da? Achtet darauf, was Jesus macht. Jetzt, er hat sie gelehrt, dann steht er auf und sucht sich ein Kind. Und diese Reisegesellschaft mit Müttern und Kindern, sie waren alle drumherum. Und er geht hin und holt so ein Kind. Im Lukas-Evangelium von der Beschreibung, von der Grammatik her, das ist ein Kleinkind. Wirklich ein süßes Kleinkind, weil, warum? Er nimmt es auf den Arm. Also nicht so, sondern er nimmt so. Ein kleines Kind. Also er sucht sich so ein kleines Kind, wir wissen nicht von wem. Für dieses Kind die Erfahrung muss mega gewesen sein. So, Jesus holt es und dann macht er Folgendes, achtet darauf, er macht zwei Dinge. Er holt es und stellt es in ihre Mitte. Er sagt nichts. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus steht auf von seiner Lehrposition, geht hin, nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte zwischen die Apostel. Nachdem es hingestellt hat, stand das Kind so da, guckt sich so um, Petrus, Jakobus, Johannes, steht er da, darf in ihrer Mitte sein. Und bevor Jesus irgendwas gesagt hat, nimmt das wieder zu sich und beginnt zu lehren. Warum macht Jesus das? Er hat zwei Dinge damit gesagt. Es ist eine Gegenstandslektion. Er zeigt ihm zwei Dinge. Indem er das Kind in die Mitte stellt, macht er ihm was deutlich. Und indem er das Kind nimmt, macht etwas deutlich. Was will er ihm sagen? In Matthäus 18, Parallelbericht, sagt er, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann kommt ihr nicht mal in das Reich Gottes hinein. Geschweige wer der Erste oder der Letzte. Das heißt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, er bringt dieses Kind und stellt sie in ihre Mitte und er zeigt ihnen das Evangelium. Sie sagen, wer ist der Größte? Und Jesus bringt den Kleinsten unter denen und sagt, das ist der Größte. Das ist der Größte. Wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, was meint er damit, wie dieses Kind? Der Punkt ist das, als dieses Kind zwischen all den Aposteln stand, die mit Jesus schon unterwegs waren, 2 Jahre, sie haben Dämonen ausgetrieben. Sie haben Kranke gesund gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt steht ein kleines Kind da von diesen Männern, die mit Jesus, das sind die Jünger Jesu. Und stehen da und sie gucken hin. Dieses kleine Kind guckt es an. Und was kann dieses Kind? Kann es Dämonen austreiben? Hat das jemals einen Kranken gesund gemacht? Hat das je eine Predigt gehalten in irgendeinem Dorf? Es hat nichts vorzuweisen. Es hat nichts, es ist nichts, es kann nichts. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann kommt ihr nicht mal hinein. Das heißt, wenn ihr nicht begreift, ihr könnt nichts, dann seid ihr nicht würdig, in das Reich Gottes hineinzukommen, geschweige darin zu herrschen. Ihr müsst begreifen, dass ihr nichts habt und nichts seid. Ihr seid abhängig von mir. Das Kind ist abhängig vom Vater und von der Mutter. Und es kann für sich selbst nicht sorgen, kann nicht aus sich selbst die Dinge tun. Es kann es nicht. Es braucht, es muss bekommen. Und diese Lektion bringt Jesus den Jüngern bei, indem er das Kind in die Mitte stellt. Er sagt, so müsst ihr werden. Ihr redet, wer ist der Größte? Und er sagt, dieses Kind ist der Größte. Warum? Weil dieses Kind weiß, es kann nichts. Weil dieses Kind weiß, es hat nichts. Weil dieses Kind da steht und staunt und denkt, wow, ich darf hier sein. Das ist ja ein Vorrecht, dass ich bei den Aposteln in der Mitte stehen darf. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung und nicht, ja, mir steht es zu, hier in der Mitte zu sein. Ich bin der Erste. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Und jetzt kommt es und Jesus nimmt dann, nachdem er diese Lektion ihm gezeigt hatte, nimmt er das Kind in seinen Arm. Er nimmt es an und dann sagt er, Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Warum sagt er das jetzt? Was meint er damit? Wieso redet er auf einmal jetzt Kinder aufnehmen? Ich möchte euch etwas deutlich machen. Wisst ihr, was die Sünde des Hochmuts macht? Was die Sünde des Stolzes macht? Sie beraubt uns der Gegenwart Gottes. Sie beraubt uns der Gegenwart des Christus. Sie beraubt uns des Einsseins mit Christus und mit denen, die ihm gehören. Er sagt Folgendes: Wenn ihr eins dieser Kleinen, und er meint nicht Kinder, sondern wir werden später sehen, die an mich glauben, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, dann habt ihr keine Gemeinschaft, weder mit mir noch mit meinem Vater. Und er geht noch weit und sagt, wenn ihr so stolz bleibt, wie ihr seid, wenn ihr so stolz und hochmütig seid, wisst ihr was? Dann werdet ihr all die ablehnen, die meine Kinder sind. Wenn ihr euch überheben wird und dieser Kleinen gering achtet und sagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Weil sie in ihrem Verständnis, nur mit dem Professor Doktor, darf ich so sagen, ich freue mich über jeden Menschen, der zum Glauben kommt. Mein Herz jubelt darüber. Aber ich finde es wirklich traurig, dass Christen glauben, wenn ein Politiker zum Glauben kommt, das ist Wahnsinn. Wenn ein Musiker zum Glauben kommt, wenn ein Fußballer zum Glauben kommt, das ist jetzt die Sensation. Und dann lädt man sie ein und alle gehen dahin. Auf einmal wollen sie das Evangelium hören, aber sie wollen eigentlich nur diesen Politiker sehen oder diesen Fußballer kennenlernen, weil er ja auf einmal Christ geworden ist. Dies gelten was. Warum? Weil sie von der Welt gelten. Die sind groß, die sind an ersten Stellen. Wenn ein Chef einer großen Firma, Daimler, zum Glauben kommt, oh, das wär's. Alle würden gerne in seine Gemeinde gehen, ist ja klar. Vielleicht kriegt man einen Daimler. Dann bekommt man günstig an ein Leasingangebot. Da geht es nicht darum, dass die gelten vor der Welt viel. Aber die Menschen, die bei Gott viel gelten, die gelten bei uns nichts. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Wenn ihr nicht begreift, dass bei mir die Kleinsten die Höchsten sind, dass bei mir die Letzten die Ersten sind, dass ich in den Kleinen wohne und wenn ihr sie verachtet, wenn ihr mit ihnen keine Gemeinschaft habt, weil sie nicht würdig sind, weil ihr viel wichtiger seid. Wisst ihr, was ihr habt? Ihr lehnt meine Gemeinschaft ab, denn ich wohne in ihnen. Und wenn ihr sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, weißt du, mit wem du nichts zu tun haben willst? Mit mir. Und wenn du mit ihnen keine Gemeinschaft haben willst, wisst ihr, mit wem du keine Gemeinschaft haben wirst? Mit mir. Nicht nur mit mir, mit meinem Vater nicht. Wenn ihr die, ich für groß achte, für zu klein erachtet, weil es nach eurem Verständnis sie nicht die Ersten sind, dann beraubt ihr euch der Gemeinschaft mit mir. Die Folge der Sünde des Hochmuts, wisst ihr, was sie macht? Sie beraubt sich der Gemeinschaft mit Christus. Weil wir nicht mit den Menschen zu tun haben wollen, in denen Jesus wohnt. Wir wollen mit Großen, mit Wichtigen, mit Politikern und Fußballern und Schauspielern. Das wäre schön, mal mit denen am Tisch zu sitzen. Aber was ist das Prinzip? Was sagt Jesus? Was sagt die Schrift? Die Glieder am Leib Christi, was sind die wertvollsten? Nach der Schrift? Die wir am geringsten schätzen achten, oder? So ein Arm und so ein Mund ist schon nicht schlecht. So schöne Augen, auch nicht schlecht. Aber so ein Zeh, so eine Pobacke, macht nicht viel her. Also, wen schmücken wir? Und was schmücken wir? Aber was sagt die Schrift? Er liest 1. Korinther Kapitel 12. Was sagt, die Geringen, die bei Gott, die sind bei Gott hoch. Wen halten wir hoch? Wen schätzen wir? Jesus bringt ihnen ein Kind und sagt, erstens, ihr müsst so werden wie diese Kinder. Klein, abhängig, demütig. Keine Selbsterhöhung, Selbsterniedrigung. Das Zweite und das Andere. Wenn ihr diese Kinder ablehnt, wenn ihr das Prinzip ablehnt, dann lehnt ihr mich ab. Habt ihr keine Gemeinschaft mit mir. Keine Gemeinschaft mit mir und habt keine Gemeinschaft mit meinem Vater. Das Reich Gottes funktioniert anders, sagt Jesus damit. Das Reich Gottes funktioniert anders. Nächsten In der nächsten Predigt, wenn ich da bin, machen wir die nächsten zwei Abschnitte. Warum? Ich werde euch sagen, was kommt. Es gibt einen, der ist sehr süß. Das ist einer der Jüngsten. Und ich vermute, der hat das feinste Gewissen. Der kriegt ein schlechtes Gewissen. Und er wird dann sagen, oh Jesus, ich glaube, wir haben jemanden, der klein, gering ist, schlecht behandelt. Wir haben da so einen gesehen und der war nicht bei uns. Der war nicht einer von uns. Und wir haben gesagt, mach das bloß nicht. Du bist nicht einer von uns. Du darfst nicht das tun, was wir tun. Und ich glaube, wir haben ihm geboten, nicht, was, wie, war das okay oder nicht okay? Und ihr sagt, mein Freund, nicht okay. Das ist der Zusammenhang. Wir werden uns das anschauen. Und wieso konnte ein anderer Dämonen austreiben, und der nicht ein Apostel war? Wie geht das denn eigentlich? Ja. Aber das ist unser Zusammenhang. Der Gedanke und der Kontext geht weiter. Was die Sünde des Hochmuts macht. Sie macht Stolz. Sie stiftet Streit. Sie beraubt uns der Gemeinschaft mit Christus, mit dem Vater. Und wisst ihr, was sie macht? Sie macht, sie spaltet. Und sie macht einen Exklusivclub. Die sagt nämlich, nur bei uns ist Gott. Und nur hier wirkt Christus. Woanders geht ja gar nicht. Warum? Weil wir ja nicht da sind. Geht ja gar nicht. Und dann verbieten wir jedem und alles. Und nur bei uns gibt es Segen. Nur bei uns gibt es Dämonenaustreibung und Heilung. Woanders nicht. Das ist die Sünde des Hochmuts. Wir werden das in der nächsten Predigt genau anschauen. Was wollen wir mitnehmen? Und ich hoffe, wir wollen nicht nur, sondern ich hoffe, dass der Geist in unseren Herzen das bewirkt. Jesus Christus, bevor er erhöht wurde, machte sich freiwillig zum Nichts. Weil er sich zum Letzten machte und den Diener aller, hat Gott ihn erhoben über alles. Und Jesus sagt, wir, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir mit ihm zu seiner Rechten mitsitzen wollen, dann haben wir keinen anderen Weg zu gehen. Wir müssen uns zu nichts machen, freiwillig und bereitwillig. Wie können wir das nur tun? Oder wie geht das? Indem wir begreifen, dass wir nichts haben und nichts sind. Möge der Geist Gottes uns davon überführen, dass wir nicht die Ersten sind, dass wir nicht die Helden sind und nicht das wegen und nur mit uns Jesus sein Reich bauen kann. Möge der Herr uns demütigen. Liebe Geschwister, Demut ist keine Haltung. Demut ist eine Tat. Denn wenn jemand denkt, er ist demütig, das ist ja genau das Gegenteil. Man sagt nicht, okay, ich will jetzt demütig sein. Nein, man macht es. Dann ist man demütig. Und wenn man es nicht macht, dann sorgt Gott dafür, dass er uns demütigt. Denn dem Demütigen gibt er Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er. Möge Gott uns Gnade darin schenken. Amen.